Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, leider hat Tornado Tursun heute leider unsere Jubiläumswoche, unsere Feierwoche, etwas misslaunig begleitet. Wir haben heute leider verloren in Darmstadt. Wir haben einen Punkt geholt gegen Hannover in unserem Jubiläumsspiel und darüber wollen wir heute mit euch reden. Wir haben noch weitere spannende Themen für euch mitgebracht. Zum Beispiel wollen wir uns auch mal die Vertragssituation einiger Spieler angucken, die normalerweise Ende der Saison uns verlassen. Jedenfalls Stand heute, weil ihr Vertrag ausläuft. Aber das gucken wir uns alles an. Ansonsten haben wir sogar auch noch einen Interviewgast heute mit dabei, der uns etwas über das nächste Spiel gegen Sandhausen berichtet wird. Aber nochmal zurückkommt auf unsere Jubiläumswoche, Martin und Tobias. Habt ihr denn gefeiert, habt ihr geschmückt und vor allen Dingen habt ihr euch schon das Jubiläumspaket besorgt? Martin, wie sieht's bei dir aus?
Ehrlicherweise habe ich ja nicht groß geschmückt. Ich habe aber auch nicht so viele Sachen hier in meiner Wohnung. Das meiste ist irgendwie bei meinen Eltern. Immer noch, obwohl ich jetzt vor 2 Jahren schon umgezogen bin, muss man ja auch ehrlicherweise schon sagen. Ich habe mir noch keine Jubiläumsbox bestellt, aber ich habe mir hier über den lokalen Buchhandel das Buch 90 Minuten Erzgebirge Aue bestellt und es kam jetzt auch, das ging über Nacht, war das lieferbar. Das ist ja von Monty Gresser von der Freien Presse. Also er arbeitet bei der lokalen Sportredaktion und das ist, glaube ich, echt ein schönes Buch, vor allen Dingen, weil es auch weniger so eine Chronik ist, sondern das ist vor allen Dingen halt eine Bilderstrecke mit kurzen Spielberichten und es stellt halt über 90 Minuten verschiedene Spiele vor, also über 90 Spiele, wobei man auch sagen muss, dass die meisten Spiele ja aus der früheren Neuzeit sind, also aus der Zeit nach dem Zweitligaaufstieg 2003.
Das heißt, das Format ist, es werden 90 Spiele vorgestellt, die schon einen gewissen Erinnerungscharakter haben für uns.
Genau. Es gibt aber auch noch so ein Vorspiel und so ein Nachspiel, keine Ahnung, Nachspielzeit oder so, Elfmeterschießen. Also es sind auf jeden Fall über 90 Spiele und an der Stelle kann ich auch den Podcast von Katja Lippmann-Wagner empfehlen, Erzengel on Tour. Die hatte ein Interview mit ihm geführt, wie das Spiel auch entstanden ist und hat auch nochmal erzählt, das sind vor allen Dingen halt Spiele, wo er sich selber noch dran erinnern kann. Und das bedeutet natürlich, dass so zum Beispiel aus den 80er Jahren oder aus den 70er Jahren oder natürlich aus den glorreichen 50er Jahren eher weniger Spiele drin sind, außer jetzt die ganz großen Knallerspiele, an die sich wahrscheinlich alle irgendwie aus Erinnerung noch erinnern können.
Weißt du, ob das eine Buchreihe ist? Also
gibt's das ist vom Verlag Die Werkstatt und das gibt's auch von mehreren Vereinen. FC Magdeburg zum Beispiel, da hatte das der Alexander Schnarr vom Nur der FCN-Podcast geschrieben. Davor ist auch Eintracht Frankfurt schon erschienen. Und es gibt auch andere Bundesliga-Vereine, die dazu.
Okay. Also so etwas wie die Fußballfibel, die ja sozusagen auch aus den einzelnen Fanszenen heraus gemacht werden, aber genau. Über einen Verlag verteilt werden, ist das dann ähnlich ein anderes Format, aber mit einem gleichen oder mit einem ähnlichen Hintergrund. Okay. Ja, das heißt, ja, wenn du es mal durchgelesen hast und nochmal eine Empfehlung aussprechen kannst, dann würden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen. Jetzt hast du wahrscheinlich noch nicht durchgelesen, oder?
Also ich habe schon ein bisschen geschaut. Es ist natürlich einmal alles sehr kompakt und es ist halt nicht wie eine Vereinschronik oder so, sondern das ist wie ein Spielbericht mit einem schönen Bild dazu und das kann man halt einfacher konsumieren als jetzt vielleicht so ein durchgängiges Buch. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass das, was es so an Publikationen zum FC Erzgebirge oder zu Wismut Aue vor allen Dingen halt gibt, auch insgesamt ja auch eher wenig ist und ich weiß nicht, ich war jetzt zum Beispiel von der Fußballfibel, die es zum FC Erzgebirge Aue gibt, nicht besonders überzeugt, weil mich der Schreibstil nicht so mitgenommen hat.
Tobias, hast du denn in Dresden geschmückt?
Nee, in Dresden habe ich leider nie geschmückt. Also ich habe jetzt zwar meine ganze Trikotsammlung alles liegen, aber ich musste an dem Tag noch lang arbeiten und wollte jetzt hier auch keine Fahne irgendwie raushängen oder so. Also ich bin ja auch nicht so der Fahnenmensch. Aber ich habe mich heute selber beschenkt. Also, weil ich hatte so die letzten Tage immer überlegt, bestelle ich mir so eine Box, bestelle ich mir nicht so eine Box? Und habe ich überlegt, ja, was lohnt sich denn für mich mehr? So eine coole Tasse hätte ich ja jetzt schon gerne. Und ich habe es halt einfach so gemacht. Ich habe mir einen dieser auf 100 limitierten Wimpe bestellt. Weil ich das, glaube ich, ganz nice finde. Ich weiß auch schon, wo ich den aufhänge, weil das so ein echtes Sammlerstück ist. Da bin ich echt davon überzeugt. Dann habe ich mir so ein Retro-Shirt bestellt, eine S. Ich hoffe mal, da dürfte eigentlich noch einpassen in die S, obwohl sie ja super, super skinny sein soll. Und ich habe mir heute auch die Festschrift geholt, also sprich sozusagen das Jubiläumsfeilchen-Echo, was damals zustande kommt. Die Geschichte kann ich kurz erzählen. Ich hatte gestern einen guten Kumpel aus der Schulzeit zu Besuch und ja, haben dann in einer bierseligen Stimmung gesagt, haha, hol doch mal unsere alte Abi-Zeitung irgendwie wieder raus. Und da ist es dann so gewesen, und ich habe die Abi-Zeitung gesucht, und dabei sind mir Unmengen von alten Veilchen-Echos entgegengefallen. Noch die ersten vom letzten Zweitliga-Abstieg, also wo noch Mugosa und sowas alles vorne drauf ist. Und da habe ich gesagt, nee, okay, so eine Festschrift, die holst du dir jetzt auch noch. Und ich denke einfach, da bin ich jetzt einfach auch ganz gut versorgt. Na, und ich weiß, ich habe aber auch noch was entdeckt, so eine coole Spieldose. So, also das ist zwar halt so ein bisschen so Schnickschnack, aber ich mag halt so Schnickschnack. Also so, weil das weckt so das innere kleine Kind, wenn man da so eine Spieldose hat und sowas. Ich überlege mal, ob ich mir die mal bei Gelegenheit auch bestelle. Aber über diesen Wimpel, über den freue ich mich sehr. Und der kommt direkt über meinen Monitor. Mein
Sehr gut.
Computermonitor. Weil ich mich da immer erfreuen
Also
kann,
wenn
wenn ich,
sich,
wenn.
wenn,
Ja.
wenn
Ja.
sich Tobias dann seine Spieldose geholt hat, brauchen wir auch noch einen Erlebnisbericht. Ein Unboxing der Spieldose, das wäre doch noch ganz spannend.
Genau,
Sehr
auf
gut.
Instagram.
Aber das habe ich, also ich hatte das eher so verstanden, den Wimpel, oder gibt es da verschiedene Wimpel, dass der Wimpel, also es gibt ja zwei Boxen erstmal, ich glaube eine
Ja.
für 46 € und eine für, glaube ich, 75 € oder so, genau. Und in der einen ist natürlich mehr drin als in der anderen, aber in der großen Box ist auch dieser Wimpel mit drin, der auch limitiert ist, wie du es gesagt hattest, auf 100 Stück. Aber den gibt es auch einzeln zu kaufen, oder ist das nochmal ein anderer Wimpel?
Das ist doch mal ein anderer Wimpel. Also den Wimpel, den ich mir jetzt kaufe, da steht hier hinten auch dann eine Nummer drauf. Also ich glaube, der Wimpel, den man dort kauft, ist glaube ich nicht der Wimpel, den man in diesem 75-Euro-Paket bekommt. Aber ansonsten würde das ja das
Ah ja.
75-Euro-Paket ja komplett entwerten. Also von dahingehend bin ich da eigentlich
Was kostet der? Was hat der gekostet, den du jetzt bestellt hast?
75 Euro.
Ach so, okay.
Das
Ja gut,
fand.
dann ist es ein anderer. Das war so ein ganz großer, oder? Hatten sie noch im Angebot?
Genau, so einen ganz
Das ist
großen.
der wahrscheinlich dann. Okay.
Genau, und da, wenn ich dann mal in 50 Jahren alt, welk und grau bin, dann kann ich mich immer noch an diesem Wimpel erfreuen. Hoffe ich.
Und du wirst ja sicherlich noch mehr als 50 Jahre leben, denn wir hatten es beim letzten Mal gesagt, du bist geimpft. Wie geht's dir
Ja,
eigentlich?
ich muss sagen, die erste Nacht danach, die war wirklich hart. Also es war wirklich eine harte Nacht und die Ärztin in
Welchen
diesem
Impfstoff hast du bekommen?
AstraZeneca hatte ich bekommen und die Ärztin
Okay.
sagte dann, ja, stellen Sie sich mal darauf ein, dass Sie überhaupt nicht arbeiten gehen können und ich hoffe, Sie haben Ibuprofen da. Wieso muss ich denn Ibuprofen nehmen? Muss ich noch nie eine Ibuprofen nehmen. Und hätte ich mal nicht mal auf diese gute Ärztin gehört, denn mir ging es in der Nacht in der Tat nicht allzu gut mit Schüttelfrost, also wirklich relativ starken Schüttelfrost, wirklich mit tierischen Kopfschmerzen und einfach auch mit relativ hohem Fieber. Und das dachte so, dann bin ich wieder eingeschlafen und dann hatte ich auch noch einen Fiebertraum dazu. Also das war wirklich krass. Also der Mittwoch ist dann wirklich komplett gelaufen gewesen, habe ich dann nur komplett gepennt. Und dann Donnerstag, Freitag ging es dann wieder ein bisschen aufwärts. Und jetzt bin ich wieder total auf dem Dampfe. Und ja, hoffe jetzt einfach mal. Also mir wurde aber auch gesagt, die zweite Impfung, da hat die Ärztin schon gesagt, naja, das wird jetzt nicht weiter dramatisch werden, die zweite Impfung.
Und das jetzt in 3 bis 4 Wochen irgendwann, ne, nochmal.
Nee, das ist in 10 Wochen erst.
In 10 Wochen. Ach so,
In
okay.
10 Wochen, also im
Okay.
Mai. Ende Mai ist es.
Okay. Ja, das
Genau,
hat man
also
ja schon
die.
häufiger gehört, dass gerade die AstraZeneca-Impfung schon einige Nebenwirkungen hat, aber das dann halt ja auch relativ schnell wieder überstanden ist. Und ja, ich würde ja auch sagen, lieber heute als morgen würde ich mich auch impfen lassen. Warten wir mal ab, Martin, bis wir dran sind, oder?
Ja.
Schauen wir mal. Gut, dann schauen wir mal auf die Spiele in unseren Jubiläumswochen. Denn unser Jubiläumsspiel, einmal das 500. Spiel und das Ganze in unserer 75-Jahr-Feier, fand statt zu Hause gegen Hannover. Und wir haben ein 1:1 geholt, was nach dem Hinspiel, was wir 0:0 in Hannover gespielt haben, auch wieder ein weiterer Punktgewinn war. Und ich würde auch bei dem Spiel von einem Punktgewinn reden. Ich glaube, es war ein sehr unterschiedliches Spiel von Seiten der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit. Ich glaube, die erste Halbzeit kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Hannover hier besser war und auch verdient in die Halbzeit mit der Führung gegangen ist. Und die zweite Halbzeit, da waren wir dann doch auch besser, sind besser aus der Pause herausgekommen, verdient auch den Ausgleich gemacht, am Ende noch eine Portion Glück gehabt, dann doch nicht das Spiel zu verlieren. Deswegen würde ich insgesamt das Spiel für mich auch als Punktgewinn abhaken. Was ist dir so in Erinnerung geblieben, Martin, bei dem Hannover-Spiel?
Also ich glaube, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Auch in der ersten Halbzeit hatte Hannover das 1:0 durch Philipp Ochs. Die Expected Goals waren 0,3 zu 0,7, also denke auch eine verdiente Führung. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat Steve Breitkreuz Pascal Terstroth ja das 1:1 dann vorgelegt. Und ich glaube, Aue ist dann auch verdient zum Ausgleich gekommen, wobei man halt sagen muss, dass die Expected Goals insgesamt 0,6 zu 0,16 sind, also schon einen ganzen Punkt Unterschied. Statistisch könnte man also von so einer gewissen Überperformance wieder reden, aber auf der anderen Seite, wenn man sich so die durchschnittlichen Spielernoten anguckt, dann ist es doch bei beiden relativ ausgeglichen und bei Aue, glaube ich, Ballas bestbewerteter Spieler und bei Hannover auch Ochs halt, ja.
Obwohl dann auch bei dem Spiel, glaube ich, zwei Auer in die Mannschaft des Tages vom Kicker gewählt wurden. Also einmal Breitkreuz hinten drin und dann noch, helft mir mal, wisst ihr es noch? Was Testrot? Ich glaube,
Testrot,
Testrot
glaube ich,
nochmal
das war
in die
Testro,
Mannschaft
ja.
des Tages gewählt worden. Ne? Das fand ich ja auch wieder so ein Hammer-Tor. Ich weiß nicht, wie es euch ging, dieses 1-1. Also gefühlt, als er diesen Ball dann mit dem Rücken zum Tor angenommen hat, da weiß man ja schon, jetzt passiert's, oder? Also das war ja wieder so ein typisches Destro-Tor, wo ich glaube auch der Kommentator gesagt hat, dass du im Zweifel auch gar nichts machen kannst als Verteidiger, dass er da auch doch gut stande, gut hinter ihm, gut ihn abgeschirmt hat, aber dann halt doch nichts gegen diesen Schuss ausmachen kann. Also typisches Paco-Tor und sehr, sehr wichtig in der Phase, wo man halt auch gut nach vorn gespielt hat, ein Übergewicht erzielt hat und dann auch glücklicherweise oder Gott sei Dank auch den Ausgleich dann gemacht hat. Tobias, kannst du dich an das 1-0 erinnern, was Hannover geschossen hat?
Ja,
Kann ich
das war ein
nochmal abholen,
unglückliches Ding. Das war ganz, ganz
das war halt diese
unglücklich.
Ecke und Paco versucht ihn rauszuhauen, weit rauszuhauen, kommt aber nicht so weit. Und vom 16-Meter-Raum schießt so ein Hannoveraner oder aus
Glaube ich,
2018,
genau.
20 Metern schießt er. Ich fand ihn doch relativ mittig. Meinst du, man kann hier Martin Menne in Fehler anlassen?
Nein, denn er sieht ihn ja sehr spät. Und der eigentliche Kardinalsfehler, also es sind ja eigentlich eine Reihe von Fehlern gewesen. Einerseits, dass Testro den einfach zu kurz klärt, aber auch zum anderen, dass dann halt auch die Verteidigung zu spät rausrückt und dadurch natürlich auch unglaublich viel Platz hat, diesen herrlichen Schuss zu setzen. Das ist so ein bisschen so der einzige, also es ist so der größere Schnitzer gewesen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass Hannover was gemacht hat, was heute auch Darmstadt gemacht hat, und haben nicht eine, so eine Art paradoxe Intervention angewendet. Die haben uns einfach den Ball gegeben, haben gesagt, Leute, macht mal. Und ich glaube, die Gegner haben jetzt schon erkannt, dass das so ein taktischer Kniff ist, um uns eigentlich relativ gut schachmatt zu setzen. Denn dadurch war natürlich unser Umschaltspiel relativ schwer möglich, weswegen halt auch Florian Krüger ja weitestgehend auch aus dem Spiel war. Dennoch sehe ich in dem Spiel total viele positive Aspekte, da unter anderem zum Beispiel den Marvin Ducksch und den Hendrik Wieland überwiegend auch aus dem Spiel raus gewesen sind. Und das sind ja eigentlich zwei Top-Stürmer der zweiten Liga. Und ich finde, wer mir ganz besonders positiv hervorgefallen ist, das ist natürlich Florian Ballas, der natürlich 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat, also seine 6 Bodenduelle und seine 3 Flugduelle hat er gewonnen, hat einmal auf der Linie geklärt. Das hat er wirklich gut gemacht. Und wer mir auch wieder gut gefallen hat, war Guidon Bouzman, der da auch seine Seite relativ dicht gehalten hat, der fast alle auch seine Zweikämpfe gewonnen hat, der gut getackelt hat, der auch Schüsse geblockt hat, der geklärt hat. Also das hat mir auch total gut gefallen. Und natürlich Stevie Breitkreuz, der fühlt sich auch jetzt über zunehmend wohler einfach auch in seiner Rolle auch als rechter Verteidiger, was natürlich jetzt kein gutes Zeichen auch für den Calogero Rizzuto ist, der da ja jahrelang praktisch geparkt wurde auf dieser Position, der aber auch gut gemacht hat. Und natürlich auch Florian Krüger. Und Florian Krüger, sag ich schon, in einem Pascal-Test ruht, der natürlich einfach so eine gewisse Körperlichkeit, so eine gewisse Wucht, einfach so, das ist so ein richtiges, das richtige Sturmtank, ab und die Leute früher genannt, einfach mitgebracht hat. Und am Ende muss man aber auch sagen, hatten wir schon auch Glück, da sich ja gerade in den letzten 10 Minuten sicher unser Defensivverbund, der sich auch relativ aufgelöst hatte, gerade unser Verbund im defensiven Mittelfeld, also da haben sie auch so ein bisschen wilde Maus gespielt und dadurch ja auch Hannover noch ein, zweimal sehr gefährlich vor unserem Tor aufgetaucht ist. Da können wir auch froh sein, dass wir da am Ende halt auch kein Gegentor gefangen haben. Und alles in allem muss man aber sagen, es ist am Ende ein erkämpfter Punkt. Am Ende vielleicht auch ein kleines bisschen leicht glücklich aus meiner Sicht. Und wo man aber sagen will, gegen Hannover einen Punkt mitzunehmen, das kann man auch mal schon mal machen. Da bin ich auch guter Sachen, würde ich mal sagen.
Das haben wir ja auch bei der Spielvorbereitung gesagt, dass Hannover ja eine schon der besseren Saison spielen. Vielleicht nicht so ganz erfolgreich. Ich glaube, das sind eine der Mannschaften, die relativ überzeugend ihre Spiele gestalten, aber dann doch zu wenig Punkte holen und entsprechend auch eher nur so im Mittelfeld rumtümpeln. Deswegen würde ich auch sagen, Punktgewinn. Nochmal das Gegentor, würde ich dir auch zustimmen, Tobias. Ich glaube, was ein Problem war von Martin auch, dass der Ball einfach so geschossen wurde, dass er vor ihm dann noch nur so aufgetitscht wurde. Also wer sich das nochmal im Fernsehen anguckt, ich glaube, das sind sehr unangenehme Bälle für den Torwart, zumal er, wie du auch schon gesagt hast, sehr schwer zu sehen war, sehr spät zu sehen war und ja, im Zweifel dann auch so wirklich sehr schwer haltbar war. Ja, 1-1. Ich glaube, viele waren dann zufrieden damit, sehen das so wie wir. Aber im Nachgang war dann nicht das Spielerische, was in der Presse auftauchte, sondern Aue war mal wieder in der Presse, weil ja mal wieder Zuschauer erkannt wurden oder die Presse hat jedenfalls so berichtet, dass mehr Zuschauer im Stadion waren, als eigentlich durften. Das Ganze wurde in Verbindung gebracht mit der Jubiläumsfeier. Im Fernsehen hatte ich auch nur gesehen, dass irgendwo mal so zwei kleine Kinder auf der Tribüne mal so zu sehen waren, die einfach da so ein bisschen miteinander quatschen und dem Spiel zugucken, was ja grundsätzlich ja auch kein Problem ist, aber in der aktuellen Corona-Zeit mit Hygienekonzept und einem klaren Augenmerk von DFB, DFL auf die Vereine und auf das Einhalten der entsprechenden Regeln, hat das natürlich echt schon wieder so ein Geschmäckle. Und ja, mal gucken, was dann wieder auf uns zukommt, zumal wir dann ja Wiederholungstäter wären, wenn man das uns wirklich zum Nachteil auslegen würde. Aus dem Spiel gegen Düsseldorf hatten wir ja schon mal die #Stadionbrigade, die ja auch im Stadion waren. Habt ihr sonst mehr dazu mitbekommen, Martin und Tobias?
Also ich hatte es jetzt auch gesehen und ich habe mir halt auch gedacht, das ist sicherlich jetzt nicht ganz optimal gelöst. Also das wird Ärger geben. Also ich denke, man wollte es sich nicht nehmen lassen, man hatte sicherlich da Ehrengäste sich da auch bestellt. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, wenn du natürlich gerade was trinkst oder wenn du natürlich gerade was isst, dann machst du das natürlich nicht mit Mund-Nasenschutz und sowas. Also in der Gesamtheit nicht optimal, aus
Aber
meiner Sicht.
das finde ich jetzt schräg, was du sagst. So, man bestellt sich irgendwie Ehrengäste oder so. Also da darf einfach keiner hin, der nicht zum Verein gehört. Und dann finde ich auch, da muss man auch mal generell darüber reden, warum eigentlich so viele ehemalige Funktionäre und so im Stadion noch rumsitzen. Also was haben die da zu suchen, wenn sie nicht Angestellte des Vereins sind? Also so das finde ich schon merkwürdig. Und entweder hat man halt einen völligen Zuschauerausschluss oder man muss halt wieder Regel finden, wie man auch eine Öffnung des Stadions wieder erreichen kann, potenziell. Aber dann sollte es auch für normale Zuschauer in Anführungsstrichen Möglichkeit geben, ins Stadion zu gehen.
Na, ich hab das ja jetzt nicht bewertet, ob ich das gut oder schlecht finde, dass Ehrengäste da waren. Also
Ja, aber sie gehören da nicht hin.
ja. Na, und das ist
Also
sicherlich.
genau, also vielleicht sollten wir es so offen ansprechen, dass es keine gute Idee ist, selbst wenn man so ein tolles Jubiläum feiert, doppeltes Jubiläum und Vereinsgeburtstag, in dieser Zeit sollte man dann vielleicht halt auch versuchen, sich nichts irgendwie anhänglich zu machen und dann einfach zu sagen, wir holen das Ganze nach, wir machen eine große Feier, dann auch mit allen, wenn wir alle wieder zusammen feiern können. Im Zweifel kann man auch irgendwo anders eine kleine Feier machen, eben im Rahmen des Spiels. Spiel oder nach dem Spiel trifft man sich irgendwo anders, wo eben keine Presse mit dabei ist und keine Fernsehkameras am laufenden Band das ganze Stadion abfilmen. Das hätte man, glaube ich, auch etwas schlauer machen können. Aber im Endeffekt wissen wir ja auch nicht, wer da dabei war und wer dort auf der Tribüne saß oder in den VIP-Bereichen saß. Das wird man ja jetzt untersuchen oder im Zweifel muss man auch irgendeine Erklärung abgeben. Die gab es bisher noch nicht. Ich glaube, die sollten wir erstmal abwarten und dann schauen wir mal, wie der DFB oder DFL, wer auch immer dafür zuständig ist, dann reagieren wird. Wenn es ein Geisterspiel gibt, dann gibt es halt ein Geisterspiel. Ich glaube, das soll jetzt aktuell nicht das große Problem sein. Ich glaube, ich will nur in Erinnerung holen, beim letzten Mal mit der Stadionbrigade, da gab es, glaube ich, eine Strafe von 4.000 Euro
4.000.
oder so. Also es war dann halt auch schon, wo man sagen muss, vom DFB, DFL wirklich deutlich gemacht worden, das war jetzt eine Lappalie, das soll nicht wieder aufkommen, das soll nicht sein, bitte haltet euch an die Regeln. Die Strafe war aber halt auch minimalst klein. So. Und mal gucken, wie es jetzt nach dem zweiten Mal aussieht. Ich hoffe, wenn es überhaupt eine Strafe gibt, dass sie halt dann eh nicht klein sein wird. Schauen wir mal. Gut, nach dem Hannover-Spiel gab es dann
Ich
jetzt
wollte noch
das
eine Sache
Spiel.
sagen. Entschuldigung.
Na klar.
Jörg Dahmers letztes Spiel war es übrigens auch.
Das stimmt.
Time
Wir
to
waren
say
live
goodbye.
dabei, sozusagen.
Ja.
Time to say goodbye. Zeit wird's. Ich hatte ja immer in Erinnerung, dass er sowieso kein Sky-Spiel mehr macht, aber dann hatte ich das wahrscheinlich so falsch abgelegt, dass wahrscheinlich nach der Saison Ende ist.
Sollte Schluss
Und
sein.
war dann ja immer überrascht, dass er dann auch, ich glaube, irgendwie das Spiel gegen Bochum, glaube ich, hat er auch kommentiert oder so. Auf jeden Fall war ich ja halt auch schon mehrfach überrascht. Aber gut, dann sei es drum. Dann war das Spiel gegen Hannover eben sein letztes.
Es ging um die.
Seid ihr
Es ging.
traurig?
Ich weine jemanden, der so rassistische Klischees den ganzen Tag bringt, keine Tränen nach.
Zumal ihm ja auch
Tobias, du
die
wolltest noch was
Aus,
sagen?
zumal ihm ja auch diese Aussage, Japan ist das Land des Sushis irgendwie, also ist zumindest eine sehr, sehr ungeschickte Aussage. Also,
Aber
sehr,
ja,
sehr ungeschickt.
wenn es halt ständig ungeschickt ist, dann hat es ja auch System so.
Ja,
Also.
genau. Genau. Ist ja nicht das erste Mal und ist ja auch nicht genau grundlos irgendwie kein Vertrag mehr, hat er keinen Vertrag mehr nach der Saison bekommen. Naja, er wird sicherlich irgendwo anders auch schon wieder was finden. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen Darmstadt. Darmstadt hat man jetzt auch hoch und runter gehört. Aue ist der Lieblingsgegner von Darmstadt. Wir haben noch nie in Darmstadt ein Tor geschossen. Das haben wir jetzt geschafft. Deswegen können wir doch jubeln, auch wenn wir vier Dinger kassiert haben. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Auswärtsfahrt, ähnlich wie bei Heidenheim, wo man klar sein muss, dass man da wahrscheinlich nichts holen kann. Obwohl natürlich die Vorzeichen relativ gut stehen. Darmstadt spielt eine relativ schwache Saison, stehen zwar nicht ganz unten drin, aber kämpfen doch dann noch tatsächlich gegen den Abstieg. Haben sich jetzt dann auch wieder mit den 3 Punkten heute und letzte Woche auch schon 3 Punkte aus Paderborn entführt, dann da unten etwas rausgekämpft. Und ja, 3 Tore durch Dursun. Ich glaube, den haben wir heute überhaupt nicht in den Griff bekommen und er konnte machen, was er wollte, ähnlich wie bei uns sonst immer das droht. Das war nichts. Wie hast du das Spiel wahrgenommen, Tobias?
Naja, also muss wirklich sagen, also man verzeiht mir jetzt, bis ich diesen ganz, ganz schlechten Wortwitz, aber gegen Serdar Dursun war heute leider kein Veilchen gewachsen. Es ist so ein bisschen so gewesen, es war, also im Grunde hat der Darmstadt heute 2 Kniffe gemacht. Der erste Kniff, den schon Hannover gemacht hat, wir geben Aue den Ball und lassen sie kommen, was sich ja unter anderem daran zeigt, dass wir einen Ballbesitz von 62% haben. Das ist für Aue nicht gut. Das zweite ist, sie haben gerade am Anfang extrem hoch gepresst. Und da haben wir zum Beispiel nicht davon profitiert, dass ein John Patrick Strauß, von dem ich sehr viel halte, dass das defensive Mittelfeld heute, dass das nicht seine Stammposition ist. Denn das bedeutet, der wird ja von Sören Gonta angespielt. Das könnte man sich vielleicht auch schon überlegen, wenn man sieht, okay, der wird gerade angelaufen, verliert dann den Ball. Und dann geht es halt überfallartig sozusagen auf das Tor der Auer. Dann haben sie auch noch Sören Gonta kaputt getreten. Also der hat sich nicht vertreten. Ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt im Fernsehen. Der wurde kaputt getreten. Das finde ich, waren dadurch abermals nochmal geschwächt. Dann kam Louis Samson rein, der leider auch nicht so seinen besten Tag erwischt hatte. Und dann hat natürlich der Pascal Testroux natürlich auch, glaube ich, seine 3 großen Dinger einfach nie gemacht. Also das heißt, ist zweimal vorbei und einmal, glaube ich, war es an die die Latte, wenn ich mich recht entsinne. Und was ich halt irgendwie total traurig finde, weil Darmstadt war heute keine Übermannschaft. Also die hatten heute natürlich einen überragenden Serdar Dozo und die hatten einen Tim Skarke und die hatten einen Matthias Honscher. Aber soll ich mir auch sagen, dass zum Beispiel ein Patrick Pfeffer heute nicht seinen besten Tag hatte. Auch Patrick Herrmann, das wurde ja auch im letzten Podcast ja auch schon gesagt, war auch nicht unbedingt so ganz so super sicher. Also und dann gerade das 4:1, das ist natürlich durch den jungen Majetschak, aber es ist wieder auch so ein billiger Ballverlust gewesen. Also es waren zu viele einzelne Fehler und zu viele Spieler von Aue waren heute von ihrer Normalform entfernt, um gegen ein doch relativ schwaches oder ein schwächeres Darmstadt, in Anführungsstriche, etwas mitnehmen zu können, was ja eigentlich von der Ausgangskonstellation überaus möglich gewesen wäre.
Vielleicht auch mal auf die Aufstellung gucken. Du hast ja gerade schon gesagt, also Riese ist jetzt schon längere Zeit ausgefallen. Clemens Fandrich fehlt jetzt schon das zweite Spiel nacheinander. Das heißt, so diese Position im defensiven Mittelfeld werden halt aktuell komplett neu besetzt und dadurch, dass sie besetzt werden, eben von Spielern, die normalerweise auf anderen Positionen in den ersten 11 spielen, also jetzt hier am Beispiel Jean-Patrick Strauß, wird halt dann doch auch die ganze Mannschaft durcheinander gewirbelt, wenn da eben Knjatic und Strauß dann auf dieser Sechserposition spielen. Dann Busma, der jetzt dann zwar links sich relativ festgespielt hat, aber doch auch noch nicht so viele Spiele jetzt drin hat. Breitkreuz rechts in der Innenverteidigung gab es jetzt auch den ein oder anderen auch verletzungsbedingten Wechsel. Nach vorn hin hat man jetzt auch durch die Krankheitsausfälle von Jan Hochscheid, Zulinski auch viel rotieren müssen. Martin, würdest du das auch daran festmachen, dass doch die letzten Spiele eher nicht so überzeugend gespielt wurden, dass man es auch festmachen kann an der notwendigen Rotation durch die vielen Verletzten?
Ich weiß es gar nicht. Also ich würde mal sagen, heute war mein Eindruck, also Tobias hat es jetzt auch ein bisschen eleganter gesagt, aber so, dass man mit den eigenen Mitteln auch so geschlagen wurde, ne? Also, dass der Gegner mit wenig Ballbesitz und einer Überperformance aus seinen Chancen halt 4 Tore macht, ist ja auch völlig abnormal. Also das Spiel, das Ergebnis ist ja absurd in Bezug auf die Erwartungshaltung, die man da haben kann. Aber ich meine natürlich, die Abwehr und beziehungsweise das defensive Mittelfeld ist schon eine Achillesferse aktuell. Das würde ich trotzdem halt sagen. Aber das wurde halt einfach auch in der Vergangenheit häufiger dann überkompensiert durch den überragenden Sturm und die Achse Testrot, Krüger, Hochscheid, weiß gar nicht, der war heute auch nicht dabei.
Genau, und dann hatte man ja auch versucht, für Calogero e Rizzuto sozusagen ja auch mal nochmal eine neue Position zu finden, dass man den eher so jetzt einen offensiveren Part gegeben hat, was damals ja zusammenhängt, dass sozusagen jetzt ja Guitton, Busmann und Breitkreuz ja seine Position übernommen haben. Das hat halt auch nicht so ganz hundertprozentig gezogen. Also ich meine, ich mag Rizzuto, ich werde da doch nachher begründen, warum ich den auch als Spielertyp sehr mag. Und natürlich hat auch dieser Aspekt, dass halt Louis Samsung, der ist halt auch nie wirklich in dem Spiel auch angekommen, sag ich jetzt mal. Also so hatten wir. Das heißt, nach vorne sozusagen haben wir praktisch vergeben und nach hinten waren wir einfach zu fehleranfällig. Und so kommt am Ende eine verdiente, wenn auch nicht in dieser Höhe, aber dennoch eine verdiente Niederlage zustande. Was ich persönlich sehr schade finde. Und man hat ja irgendwie auch gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz gesehen habt nach dem Darmstadt-Spiel, auch auch ein Dirk Schuster, der für seine Verhältnisse merklich angefressen war und der sich auch sehr, sehr, sehr darüber gefreut hat, dass es keine Pressefragen gab. Also das hat er deutlich zum Ausdruck gebracht.
Der natürlich auch genervt war wahrscheinlich, nach der Rückkehr in seine alte Arbeitsstätte so mit 4:1 nach Hause geschickt zu werden.
Ich meine, wenn du aus 13 Schüssen ein Tor machst und 62% Ballbesitz hast, das ist ja wirklich auch absurd. Also vor allen Dingen als Aue.
Also da merkt man halt mal, wie die anderen Vereine sich wahrscheinlich fühlen, wenn sie gegen Aue spielen, weil dann häufig das Gegenteil der Fall ist. So fühlen wir uns dann heute nach der Niederlage in Darmstadt, die mit 4:1 ja viel zu hoch ausgefallen ist. Aber dann doch im Endeffekt verdient ist, wenn man sieht, dass die Chancen, die Darmstadt hatte, einfach genutzt wurden und wir die Chance nicht genutzt haben. Das haben wir ja im Vorbericht in der letzten Folge auch besprochen mit Daniel, dem Darmstadt-Fan, wo wir uns ja auch sicher waren, Das Spiel wird nicht 0-0 ausgehen. Die Probleme sind in den Defensivreihen zu finden. Und ja, wenn Paco einen normalen Tag gehabt hätte, dann hätte er ja auch mal mindestens zwei dann heute reingemacht. Und schon wäre das Spiel auch wieder ganz anders ausgegangen, selbst wenn mit Tosun da eine echte Rakete da im gegnerischen Sturm mit auftaucht. So verlieren wir eben das Spiel 4-1 und ja, müssen uns dann wieder den nächsten Gegnern widmen. Sandhausen gucken wir uns dann gleich noch später an. Vielleicht kurz einen Eindruck, weil es dann doch was Besonderes ist. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber Martin Tobias eher komplett. Tom Baumgart hat mal wieder eine Halbzeit gespielt, sicherlich auch im offensiven Mittelfeld. Kurzen Eindruck von euch, irgendwie auffällig gewesen?
Also mir ist er gar nicht aufgefallen.
Nee, mir leider auch nicht. Das muss man, also man hat ja, also ich habe ja schon gedacht, oh, jetzt wird er mal zur Halbzeit eingewechselt. Da werden sich ja bestimmt viele in den Kommentarspalten freuen, die ja doch schon Schlimmes vermuten.
Aber
Dass man.
die ganzen Einwechselspieler keinen guten Eindruck heute gemacht. Also
Ja,
ich meine, Samson
okay.
fliegt auch noch als Einwechselspieler vom Platz, völlig unglücklich mit, also ich finde auch die gelb-rote Karte also ist unberechtigt, ist halt super hart. Kann man halt geben, muss man wahrscheinlich nach der Regel sogar auch, aber ist glaube ich einfach ja, in der Live im Livebild sah es ja auch so aus, ob es ein Elfmeter wäre, fast, ne? Also es war ja wirklich an der Strafraumgrenze. Ja, ist halt super dumm.
Genau, aber ich finde, Tom Baumgart konnte sich heute in einem schwierigen Spiel nicht nachhaltig empfehlen.
Okay, aber denn das ist dann auch schon der Übergang auf unseren nächsten Agendapunkt. Eigentlich sollte sich Tom Baumgart empfehlen, weil ich glaube, er ist auch einer der Spieler, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Und wir haben uns heute als eine Rubrik überlegt, uns mal genau diese Spieler anzuschauen, unter die Lupe zu nehmen und vielleicht auch mal zu dritt zu bewerten, ob wir die Verträge entsprechend verlängern würden mit den einzelnen Spielern. Tobias hat sich mal die Arbeit gemacht. Vielen Dank dafür schon mal, die Spieler rauszusuchen und gerade die Spieler, die zum Ende des Jahres, oder zum Ende der Saison der Vertrag ausläuft. Und wir gucken uns die doch einfach mal an. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Tom Baumgart steht mit auf der Liste, Tobias. Vielleicht
Nein,
fangen wir gerade mit ihm
genau,
an, oder?
der hat von allen die längste Vertragslaufzeit bis 2024 oder so. Also der ist lange
Echt?
gebunden. Genau. In der Saison laufen aus, das ist Sören Gonter, Steve Breitkreuz, Carlo Cerro Rizzuto, Fabian Kallich, Louis Samsung, Jean-Patrick Strauß, übrigens jetzt alles Defensive, dann Kevin Haar, Niklas Jeck und Jean-Marie Platt. So, das sind die auslaufen. Und ja, weiß nicht, wie wollen wir es jetzt machen? Also ich persönlich, oder
Dann.
gibt's denn da jetzt von euch jemanden, wo ihr denkt, Mensch, der ist jetzt jemand, der ist jetzt ein Wackelkandidat?
Für die Verlängerung.
Ja,
Genau.
habe ich tatsächlich, aber lass uns doch einfach mal von oben durchgehen und so wie du es gerade aufgezählt hast und wir bewerten mal, ob wir die Verträge verlängern würden oder nicht.
Genau. Also ich persönlich, Sören Gonter, der ist zwar schon 33 Jahre jung, allerdings würde ich ihn noch ein Jahr verlängern, da er einerseits, weil er ein relativ hohes Defensivbewusstsein hat, weil er ein Führungsspieler ist, weil er enorm Erfahrung hat und weil er einfach auch eine gewisse Ruhe auch in den Abwehrverband reinbringen würde. Also ich denke, den würde ich noch verlängern.
Ist halt auch so ein bisschen die Frage nach der Alternative, ne? Man müsste jetzt ja irgendwie man hat keinen anderen Innenverteidiger jetzt in der Hinterhand. Wir drücken die Daumen für Sören, dass er sich nicht schwerer verletzt hat heute. Auf jeden Fall wird man ja in den nächsten Spielen auch mal sehen, wer denn noch diese Position spielen kann, ob es ein Louis Samson ist oder ob Steve Breitkreuz wieder in die Innenverteidigung rückt. Aber so ein bisschen fehlen halt auch die Alternativen für diese Innenverteidigerposition im Verein. Was mich halt so ein bisschen abschreckt, das ist natürlich schon das Alter. Klar kann man jetzt mit Jahresverträgen arbeiten. Aber ich lass mich noch mal etwas offen. Martin, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ich finde ihn halt zu alt und ich meine, wir haben das auch häufiger schon besprochen. Gonta und Ballas sind beide sehr langsam zusammen irgendwie und ich finde, wir sollten halt schauen, dass wir in der Innenverteidigung halt schon eher mit den Jüngeren, die wir noch haben, verlängern und tendenziell auch einen neuen Innenverteidiger holen. Weil die Innenverteidigung hat einfach nicht mehr die Qualität, die sie mal hatte.
Das stimmt.
Also da werde ich auf jeden Fall auch aktiv werden auf dieser Position. Da muss man halt gucken, ob man gleich jemanden bekommt, der das dann direkt auf Zweitliganiveau spielen kann. Ich glaube halt auch Sören wird jetzt nicht jünger und nicht beweglicher. Schwierig, Wackelkandidat, würde ich mal bei mir schreiben.
Ich
Schauen
würde aber noch zu seiner Verteidigung hinzufügen wollen, er gewinnt aber auch die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Also gerade gut in der Luft ist er schwächer, gewinnt aber halt die überwiegende Mehrzahl seiner Grundduelle. Und ich glaube, für jemanden, man kann ihn, also ich finde, mindestens als Backup müsste man ihn eigentlich, also aus meiner Sicht schon halten. Ne?
Mhm.
Das ist so ein bisschen. Der nächste im Bunde, das ist Steve Breitkreuz, aus meiner Sicht ist ein guter, der robust ist, der eine gute Sprungkraft hat, der eine einigermaßen Schusskraft hat, der relativ gutes Kopfball hat, eine gewisse Grundaggressivität mitbringt, der aber sehr darunter krankt sozusagen, dass er verletzungsanfällig ist. Na, und das ist so ein, das ist so ein Spieler, der so auch die überwiegende Anzahl so auch seiner Duelle gewinnt, der aber auch in der Abwehr anscheinend sehr flexibel auch einsetzbar ist. Und er ist zurückgekommen nach fast 2 Jahren Verletzung, immer wieder mit dem Knie. Also ich hatte schon immer vermutet, der wird zum Sportinvaliden, was er dann glücklicherweise nie geworden ist. Aber es ist definitiv einer, der lange bei Aue ist, der nochmal zurückgekommen war aus Braunschweig, der, glaube ich, in der Innenverteidigung auch oder insbesondere in der Innenverteidigung oder auch in der Außenverteidigung immer eine Alternative darstellt.
Martin, was sagst du?
Ja, auf jeden Fall verlängern.
Also ich will auch sagen, dass er bei vielen Aue-Fans ja einen Kredit hatte, einfach auch durch die ganze Historie, die du gerade aufgezählt hast, Tobias, auch durch seine Flexibilität, halt auf verschiedenen Positionen spielen zu können. Mich würde halt ganz gerne auch mal so die Krankenakte von ihm interessieren. Also da würde ich einfach auch als Verein mal ja, ein Auge drauf werfen und auch mal mit den Ärzten sprechen, weil das ist halt schon echt eine harte Zeit, die Steve hier durchgegangen ist, auch mit schweren Verletzungen und so. Das kann sich halt im Zweifel auch Auer jetzt nicht so mehrere Jahre leisten. Ich finde, er macht einen super Job. Hat sich reingespielt in die ersten Elf, du hast vorhin auch schon gesagt, Kölçeri Tutu verdrängt, der über Jahre hinweg die Position gespielt hat. Jetzt ist Steve fit und spielt auf alle Fälle. Das spricht ja für ihn und das spricht auch für das Verhältnis zum Trainer, spricht das für ihn. Ja, ich wäre auch dafür zu verlängern, aber klar, es ist eine Art Wackelkandidat im Sinne oder im Blick auf die Krankenakte. Aber wir drücken auch da natürlich die Daumen, dass er gesund bleibt und uns ja noch viel Freude bereitet. Wer ist der nächste Spieler, Tobias?
Calogero Rizzuto, sozusagen,
Na,
der
das geht ja
ist,
von einem zum anderen hier.
ja, das ist der 28, der ist auch schon 28 Jahre alt, ist im linken und rechten Mittelfeld oder in der rechten Verteidigung zu Hause, ich bezeichne ihn gern so auch so als Terrier, der einfach sehr schnell ist, der beweglich ist, der eine relativ gute Balance hat, der eine relativ gute Ausdauer hat und der aggressiv ist. Flanken tut er gerne und tut er relativ früh, bloß relativ selten erfolgreich, wenn ich das so richtig einschätze. Und der fällt ab und an mal so durch. Also es gab mal eine Saison, da hat er fast in jedem Spiel eine gelbe Karte gesehen und wackelt in der Saison. Also man sieht ja schon so ein bisschen, der sucht in dieser Saison einfach noch seinen Platz. Und ich folge ihm auch auf Instagram.
Mit
Es ist ja
Papa.
auch so, ja, da hat er, der postet er immer sein Essen und so, da bin ich immer. Und seine Freundin und von seinen mindestens 2 Hunden, die ich gesehen habe. Und der orientiert sich jetzt auch um und studiert was. Und ist so, für mich ist das persönlich ein Wackelkandidat. Also wenn man halt auch so sieht, also zum Beispiel nur fast nur 45% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und da sind schon Luftduelle. Gut, er ist etwa so klein wie ich. Da hat er fast keinen gewonnen. Da hat er bloß um die 20% gewonnen. Also ist einer, der für die Mentalität gut ist, bei dem aber im aktuellen System, glaube ich, relativ wenig Platz ist.
Martin, behalten oder weggeben?
Mit Blick auf die Zeit sage ich, wir sollten ihn auf jeden Fall behalten, weil er, ja, weil er, glaube ich, so ein Schwiegersohn-Typ ist und das passt ja gut zu unserem Verein. Also er hat was Grundbodenständiges und war ja auch nach dem Abstieg durchgängig jetzt oder war ja jetzt auch seit 2015 durchgängig im Verein.
Ich glaube, seine Vereinstreue und seine Flexibilität, die sprechen für ihn. Was auch insgesamt immer für einen Verbleib spricht, ist halt auch der dünne Kader, den wir insgesamt haben. Also wenn man halt mal schaut, wie viele Spieler wir eingesetzt haben und wie dünn dann doch der Kader ist, heißt ja, dass jeder Spieler, den wir weggeben, muss ein neuer geholt werden. Und dann ist halt die Frage, wo findet man in der aktuellen Zeit dann einen guten Spieler, der einfach besser ist als der Spieler, den man weggegeben hat. Und das ist dann halt auch schon so auf dem Level Rizzuto mit Ende 20. Boah, wahrscheinlich noch schwierig, dann muss man vielleicht auch nochmal Geld in die Hand nehmen. Schwierig, deswegen bin ich auch eher für verlängern. Nächster.
Louis Samson.
Louis
Ein
Samson.
Louis Samson, der eigentlich immer alles gibt im Verein, der sicherlich von den hier aufgezählten dauerhaft spielenden Profis der am technischsten limitierte ist, sag ich jetzt mal. Er ist nicht sonderlich schnell, er ist nicht sonderlich beweglich, also der hat jetzt keine überragende Schusskraft, hat einen relativ, also versteht relativ gut defensive Abläufe, und wenn du sagst, verfolge den, dann verfolgt er auch den, aber er ist von allen, also der hat Mentalität und kann über diese Mentalität, über gewisse spielerische Schwächen halt auch immer hin, ja, also die kann er dadurch auch ein Stück weit kompensieren, ist glaube ich aber auch generell ein sehr, sehr kluger Spieler, der glaube ich auch über den Tellerrand hinausblickt. Und ist, glaube ich, eher einer, also die würde ich schon behalten, ist aber eher einer für die zweite Reihe.
Ich sehe das
Martin?
anders. Ich sehe das echt anders. Und zwar, ich glaube, er hat immer alles für den Verein gegeben und hat auch in Aue Zweitliganiveau erreicht, bei anderen Stationen halt vielleicht weniger, war ja auch dann bei Schalke in der zweiten Mannschaft. Und ich würde, fände es sehr schade, wenn er gehen würde, vor allen Dingen, weil er auch so vielseitig einsetzbar ist und auch jetzt ein gutes Alter hat, einfach um halt noch weiter zu spielen.
Genau,
Wie
da
alt
bin
ist er,
ich.
Tobias?
Der ist 24 und da bin ich auch ganz bei dir, Martin. Den würde ich auch behalten, sag ich so. Aber so jemand, der so, weil das jemand ist, der praktisch aus der zweiten Reihe immer wieder auch polyvalent eingesetzt werden kann.
F 25 ist er, aber gut, ja.
Auf 25, okay, gut. Dann.
Genau. Er müsste jetzt eben mal den nächsten Schritt zu machen, ja, und sich dann halt doch auch mal eher in der Mannschaft festspielen. Das wünsche ich ihm. Ich würde ihm auch verlängern, aus Gründen. Also eindeutig soll bleiben. Wer ist der
Genau.
Nächste?
Jean-Patrick Strauß, also es ist der Spieler, ich frame ihn erstmal schon ein bisschen, der für mich in dieser Saison einen riesigen Schritt gemacht hat, der einfach schnell ist, der beweglich ist, der eine gewisse Sprintgeschwindigkeit mitbringt. Ein Spieler, der auch immer alles gibt, obwohl ihm vielleicht auch nicht immer alles gelingt. Und ich glaube, gerade auf den Außenverteidigerpositionen einfach auch eine echte Alternative geworden ist. Also ich guck mal ganz kurz, ob ich das irgendwie auch unterlegen kann. Also gut, Zweikampfwerte, die sind natürlich ein Stück weit ausbaufähig. Hat heute auch, glaube ich, ist aber mindestens zwei Gegentoren heute auch beteiligt, aber insgesamt einer, der Mannschaft gut tut, weil das so ein bodenständiger Typ ist, weil das so ein Arbeitertyp ist, weil das einer ist, der eigentlich immer, der eigentlich immer alles gibt und auch echt entwicklungsbereit und entwicklungsfähig auch ist.
Also, du wirst verlängern.
Genau.
Martin, du auch?
Ja, denk schon.
Ich glaube, schon Patrick Strauß ist halt einer der Gewinner in dieser Saison. Also, wenn man mal so die glorreichen drei Mendel, Destro, Krüger außen vor lässt, ist halt das schon einer, der den größten Sprung gemacht hat, der sich festgespielt hat, der gute Offensivaktionen hatte, einige defensiv schwache Aktionen gehabt hatte, aber sich dann doch fängt und sehr konstant seine Leistung bringt. Ich glaube auch, die Sechserposition ist nicht so seine, aber so einen guten, eher jüngeren offensiven Spieler, der dann aber doch eher auf einer defensiven Position spielt, aber doch eher auch so einen Drang nach vorn hat, das bekommt Aue gut und deswegen würde ich auch euch zustimmen, bin ich auch dabei, verlängern.
So, dann kommen wir jetzt mal zu drei Leuten, die eher Außenseiterchancen haben. Bei einem haben wir einen Kevin Sören Haar, den Koreaner im Team, der,
Aus
da muss ich,
Hamburg.
aus Hamburg, genau, aus Hamburg. Und da muss man sagen, man muss gucken, was er aus seiner Karriere machen möchte. Also ich denke, also das ist so ein bisschen, er wird auf absehbare Zeit nicht an der Nummer, wird auf absehbare Zeit nicht die Nummer 2 werden und erst recht nicht die Nummer 1. sag ich jetzt mal. Also ist einer, das ist so, glaube ich, so ein ganz, eine ganz grundsolide Nummer 3 und er würde ganz klar auch von einer zweiten Mannschaft profitieren. Oder wo er einfach auf Oberliganiveau oder auf Regionalliganiveau einfach noch arbeiten kann. Aber so Kevin Sören Haar ist, glaube ich, einfach ein klassischer Ergänzungsspieler.
Genau wie Jean-Marie Platt, der ja auch ausläuft.
Genau.
Ist bei beiden, glaube ich, ein ähnlicher
das sind
Fall.
Die zwei, ja. Das sind die zwei Torhüter, ne? Das eine ist, glaube ich, aus der A-Jugend, glaube ich, der Auer Nachwuchstorwart und
der andere kam vom HSV 2.
Der andere, der vom HSV 2 oder sogar 3 nach Auer kam. Ja. Also ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass man einen dritten Torhüter braucht als Profimannschaft. Ich sehe das ähnlich wie du, Tobias. Aber kenne ich die Konditionen nicht. Also wenn man zu günstigen Konditionen einen respektablen dritten Torhüter hat, dann ist es vollkommen in Ordnung, ob das, also welchen Namen der trägt, ist mir dann aber erstmal irrelevant, weil ich halt jeden Tag Stoßgebete zum Einschlafen Richtung Himmel schicke, dass Martin Mennen sich nicht verletzt.
Und praktisch der vorletzte oder besonders der letzte Bund, je nachdem wie man sieht, das ist Niklas Jeck. Ich glaube, der macht ja gerade Abitur, es ist ein Innenverteidiger und ist, glaube ich, jetzt, also ist auch die Frage, was er natürlich mit seiner Karriere machen möchte, ob er jetzt tatsächlich in den Profibereich möchte, ob er vielleicht studieren möchte, ob er vielleicht eine Ausbildung machen möchte und vielleicht nebenbei noch ein bisschen kicken. Also ich persönlich ist einer, der, ich weiß nicht, ob ich mir so viele Freunde mache, bei dem ich mir aktuell nur schwer vorstellen kann, dass er auf absehbare Zeit in einer zweiten Liga spielen wird. Na, also ich denke, er ist eher so ein Spieler so für die dritte Liga, wo ich aber denke, man könnte ihn schon deswegen behalten, wegen der Local-Player-Regelung. Genau wie Jean-Marie Platt. Also du brauchst ja diese Local-Player. Na, aber auch wieder, auch so ein typischer Fall davon, von der zweiten Mannschaft würde er super profitieren.
Ja, also ich glaube, keiner von uns hat Niklas Jeck schon mal spielen sehen, oder Martin? Du auf deinen Crowntopping-Touren?
Er war ja vorher bei Auerbach. Ich denke in Auerbach irgendwann mal, wenn er dann...
Genau.
Das weiß ich, aber ich kann mich nicht erinnern. Also ich habe mal, lustigerweise habe ich mal Jean-Patrick Strauß bei RB Leipzig 2 gesehen. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Hat sich jetzt gejährt. Vor 4 Jahren muss es gewesen sein.
Als du noch im RB-Fanblock standest.
Nee, als ich noch in Halle gewohnt habe.
Aber nicht der Fan der Profimannschaft warst, sondern natürlich der zweiten Mannschaft.
Da haben sie lustigerweise gegen Babelsberg gespielt. Ja.
Okay. Ja, also ich glaube, Niklas Jeck, keiner hat ihn wirklich schon mal spielen sehen. Ich glaube, das kann auch nur der Trainer oder das Trainergespann entscheiden oder beschreiben, ob sie ihm zutrauen, irgendwann mal Profifußball zu spielen. Der Junge ist 18, 19. Ich glaube, die Zukunft steht ihm offen. Ich glaube, dadurch, dass er jetzt hier auch das volle Jahr Profifußball mittrainiert hat, hat er einiges gelernt. Und da wird der Verein entscheiden müssen, ob man ihm zutraut, diesen Weg fortzuführen oder ob man es ihm nicht zutraut. Wichtiger Punkt natürlich, wie du, Tobias, gesagt hast, die Local-Player-Regel sollte man natürlich beachten und das könnte ja auch ein Spieler sein, wo man einfach sagt, schauen wir mal, was passiert, auf jeden Fall wollen wir dich im Kader haben. Und,
genau. Ich habe einen Spieler vergessen, schändlicherweise, ich habe einen Foxer vergessen.
Mensch.
Fabian Kallich, genau, also es fällt mir gerade mit großem Schrecken, er ist halt lange Zeit verletzt, ihm wächst gerade, glaube ich, der Knorpel in einem Knie nach. Den Fabian Kallich, den habe ich immer als Spielertyp sehr geschätzt. Bei Fabian Kallich muss man immer gut gucken, kann er nochmal zurückkommen auf dem Niveau oder kann er praktisch nicht zurückgucken.
Ja, aber auch verlängern, keine Frage.
Genau.
Okay, gut, dann schauen wir doch mal auf das nächste Spiel. Alle Spieler, die jetzt genannt wurden, sind auf jeden Fall theoretisch mit dabei, können mit dabei sein. Wir spielen das nächste Heimspiel gegen Sandhausen. Das Hinspiel haben wir 4-1 gewonnen, einer der höchsten Auswärtssiege von uns in der Zweitliga-Historie. Und nun kommt Sandhausen zu uns und sind aktuell Tabellen-17. Ja, und dafür haben wir uns auch professionelle Unterstützung geholt. Wir haben nämlich Stefan heute wieder mit bei uns in der Folge. Stefan kennt ihr aus der Folge schon, aus der Hinrunde. Da hat er schon ein Gespräch mit Martin geführt und heute ist er direkt in unserer Folge. Hallo Stefan.
Hallo, grüß euch zusammen. Thomas, Tobias und Martin.
Richtig, genau. Stefan, stell dich kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und warum der SV Sandhausen?
Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin vom Fanclub Carpe Diem Sandhausen, wohne in Sandhausen, bin hier groß geworden, von daher hat sich die Frage natürlich auch schon erledigt, warum Sandhausen? Bin hier lange im Verein schon aktiv, von allen möglichen, von Jugendtrainer über, war sogar mal in der Regionalliga ein Jahr lang Fanbeauftragter, mittlerweile fast nur noch Fan und noch so ein paar ehrenamtliche Sachen. Aber das Herz schlägt halt für den Heimatverein und das ist der SV Sandhausen.
Sehr schön. Normalerweise etablierter Zweitligist und ich glaube, wenn so die etablierten Erstligisten Richtung Abstieg schielen, dann wird immer so das Horrorszenario aufgebaut. Im nächsten Jahr geht es nach Sandhausen, im nächsten Jahr geht es nach Aue. Wir werden ja dann doch immer so in einem Atemzug genannt. Ich hatte es gesagt, ihr seid normalerweise etablierter Zweitligist. In dieser Saison läuft es nicht so gut. Aktuell Platz 17, jetzt im letzten Spiel gegen Düsseldorf einen Punkt geholt. Kannst du kurz so die aktuelle Lage schildern? Warum hängt der SV Sandhausen in diesem Jahr so unten drin?
Wenn es so einfach wäre, hätten wir das, glaube ich, schon abgestellt. Ich glaube, dass wir sind nach einer guten letzten Saison mit dem 10. Platz in die Runde gestartet und wollten eigentlich einen einstelligen Tabellenplatz von der Vereinsführung und Trainer damals so vorgegeben, haben uns hohe Ziele gesteckt, haben dazu auch dann ein paar namhafte Neuzugänge eingekauft. Aber wie so oft, es hat irgendwie nicht gepasst. Die Zusammensetzung der Mannschaft, die Erfolge blieben aus, das Spielerische war nicht so da, viele unglückliche individuelle Fehler in immer in vielen Spielen. Und so kam das eine ins andere. Dann kam es schon recht früh zu einem ersten Trainerwechsel, als im Oktober Uwe Kuschinat. Jetzt gerade vor dem Aue-Spiel war das, glaube ich, ich meine, ich habe sogar damals mit Martin noch erzählt, da war Uwe Kuschinat noch Trainer und am Tag, als dann der Podcast am nächsten Tag veröffentlicht wurde, war er schon entlassen. Also war jetzt genau das Pendant in der Hinrunde. Ja, dann kam ein neuer Trainer, Michael Schiele, ein anderer Typ als Uwe Kuschinat, ein ruhiger Typ, hat aber auch nicht den Erfolg gebracht und hat die Mannschaft nicht in eine stabilere Bahn geleitet. Und so kam es dann vor wenigen Wochen jetzt nochmal zum dritten Trainerwechsel, wobei man jetzt keinen neuen Trainer verpflichtet hat, sondern aktuell der Co-Trainer Stefan Kulowitz mit dem ehemaligen Co-Trainer, der eigentlich schon ins Nachwuchsleistungszentrum mehr oder weniger wechselt ist, mit Gerhard Kleppinger. Die beiden haben jetzt die Mannschaft übernommen. Das ist der Vorteil, die kennen die Mannschaft, die kennen den Verein, die sind beide schon viele Jahre in Sandhausen und die Idee dahinter ist vom Vorstand so auch kommuniziert, neuer Trainer bräuchte jetzt wieder eine Einarbeitungszeit, die wir momentan einfach nicht mehr haben, weil es werden immer weniger Spiele. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir die Runde jetzt auch mit Kulo und Kleppo zu Ende spielen.
Du hast schon gerade gesagt, Stefan, einige Neuzugänge vor der Saison, namhafte Spieler, aber doch dann tatsächlich auch mit einem gewissen Alter. Das hat unseren Hörer Max zu der Frage bewogen, hat denn der älteste Kader keine Lust auf Abstiegskampf? Hängt es vielleicht damit zusammen?
Das weiß ich nicht. Also ich mag auch nicht sagen, dass die Mannschaft nicht will, weil Einsatz, Zweikampf, alles Mögliche, das ist auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube, im Spielerischen fehlt es bei uns dieses Jahr definitiv nach vorne. Und ich mag nicht sagen, dass die Mannschaft keine Lust auf Klassenerhalt hat. Ich glaube, jetzt gerade in den letzten Spielen ist schon so eine gewisse, man merkt ein bisschen schon den Einsatz, dass der da ist und dass die Situation angenommen haben. Aber die Rädchen passen nicht so genau ineinander. Ich weiß nicht, ob es das Alter wirklich ist, weil wir haben ja auch ein paar ältere Leute, die ihre Leistung bringen, wo es klappt. Aber es gibt halt auch ein paar Leute, wo diese Erwartungen, die man an sie hat, eigentlich gerade nicht erfüllen. Und das ist halt, und dann kommt so, wie gesagt, dann verletzen sich jetzt Spieler. Wir haben gerade viele Ausfälle. Das ist dann so eine Negativspirale und da ist es oft dann auch ganz schwierig, einfach wieder rauszukommen.
Ja, jetzt kommt ihr nach Aue zu uns. Ich hatte es vorhin schon in der Anmoderation gesagt, das Hinspiel ging 4:1 aus. Du hast es auch gerade schon gesagt, das war das erste Spiel von eurem neuen Trainer damals. Nochmal kurz zusammengefasst, das war das Spiel auch nicht das einzige von Aue in diesem Jahr, in dem es zwei Elfmeter gegen uns gab. Den ersten habt ihr noch reingemacht, den zweiten habt ihr versemmelt, weil Martin Mendl den gehalten hat. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der Knackpunkt, kann ich mich noch erinnern. Und danach ging es dann, dass Aue 1-2, 1-3, 1-4 dann entsprechend das Spiel gewonnen hat. Und ja, auch das eines der Auer Spieler war, wo man wirklich sagen konnte im Nachgang, das war ein verdienter Sieg. Tobias, als unser Statistikspezi, du hast da bestimmt ein paar Statistiken für unser Heimspiel gegen Sandhausen parat.
Ja, man muss sagen, also Sandhausen ist eigentlich ein Gegner, der uns sehr, sehr gut liegt. Also wir haben insgesamt 19 Mal gegen sie gespielt, also viermal in der dritten Liga und 15 Mal in der zweiten Bundesliga. Haben 9 Siege davon getragen, 6 Unentschieden und 4 Mal verloren bei einer Tordifferenz von 18 zu 17. Sandhausen, muss man sagen, spielt eine ganz schön gruselige Saison. Gerade die Auswärtsbilanz ist es ist sehr besorgniserregend, also dass man sagt, von 12 Auswärtsspielen gab es nur einen Sieg und 11 Niederlagen bei einer, ja, beim Torverhältnis von 8 zu 27. Der beste Torschütze ist Kevin Behrens, der beste Vorlagengeber ist Nils Rösler. Sie haben wirklich namhafte Spieler, also gerade Kevin Behrens ist namhaft, Daniel Ketteruel ist namhaft, Alexander Esswein und Julius Biada. Aber wie schon unser lieber Gast schon richtig gesagt hat, da greift einfach auch vieles nicht zusammen. Und ich denke, der stabilste Spieler, den ich jetzt wahrgenommen habe bei Sandhausen, ist Julius Biada, der, auch wenn er nur ein Tor gemacht hat, doch relativ konstant auch seine Leistung abruft. Das sage ich jetzt mal als Außenstehender, der einfach durch eine relativ gute Schusskraft und durch relativ gute Fernschüsse auffällt. Ebenso auffällig sind für mich Tim Kister und Dennis Diekmeyer. Und Tim Kister ist einfach es ist ein gestandener Abwehrspieler, der einfach durch eine enorme körperliche Präsenz, aber auch durch eine gewisse hohe Aggressivität einfach auch auffällt. Und genau, und Dennis Diekmeyer, der ja der in Tausende Tore schießen erlernt hat, ist einfach für mich einfach, das ist für mich eine coole Socke. Der ist ein guter Zweikämpfer, kann gute Flanken, ist relativ schnell, hat eine relativ gute Ausdauer. Und wenn ich so am schillerndsten von allen finde, ist natürlich Daniel Ketteruel, der einfach ja, eine bombastische Schuss- und Sprungkraft einfach auch mitbringt. Also eigentlich, so von dem Team, was sie haben, ist es jetzt keiner, die in absolute Abstiegsnot stecken müssten.
Ja, dem kann ich eigentlich weitestgehend zustimmen, ja. Aber die Realität sieht halt anders aus und vielleicht greife ich auch gerade nochmal das Hinspiel auf. Das war eigentlich so ein typisches Spiel, wie wir diese Saison ganz viele hatten. Ich glaube, wir hatten geführt sogar und hätten dann durch den zweiten Elfmeter, du hast es erwähnt,
2:1 in Führung gehen müssen. Ja.
hätten wir 2:1 in Führung gehen können oder müssen vielleicht sogar.
Ja.
Elfmeter ist eigentlich eher ein Muss. Dann geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung. Und dann kommst du aber in so eine Spirale, dass dann halt schnell das Gegentor noch bekommen hast, das 1:2, wenn ich mich erinnere, und dann verlierst du das. Und so hatten wir ganz viele Spiele. Wir waren oft auch Spiele in Führung gelegen. Jetzt gerade vor ein paar Wochen zu Hause gegen KSC gehst du mit der 2:0 Halbzeitführung in die Pause, versemmelst dann am Schluss, verlierst du das 3:2. Ähnlich gegen Braunschweig, ein Heimspiel, führst du 2:0, kriegst in der letzten Minute dann noch den 2:2 Ausgleich. Und so gab es ganz viele Spiele, die so einfach unglücklich liefen. Natürlich unglücklich, irgendwo spielt sich das auch in der Leistung wider, die Mannschaft dann auch oft in der zweiten Halbzeit nicht mehr abgerufen hat. Aber so erklärt sich dann natürlich auch ein bisschen unsere Situation hier am Ende der Tabelle. Und die Werte, die du eben statistisch gelesen hast, die passen, denke ich, auch schon so. Man muss aber dazu sagen, gerade jetzt ein paar Kollegen, Julius Biada war jetzt lange verletzt, hat heute wieder sein erstes Spiel gegen Düsseldorf gemacht. Aber man hat gemerkt, da fehlt noch einiges. Der ist definitiv noch nicht wieder in der Form, wie vor seiner Verletzung. Tim Kister war heute gesperrt. Wir hatten heute viele gesperrte Spieler. Da werden einige wieder zurückkehren, aber du hast es auch erwähnt, Kevin Behrens, eigentlich unser gefährlichster Angreifer, wird am nächsten Wochenende fehlen. Der hat heute seine fünfte gelbe Karte bekommen.
Ja, gut für uns, würde ich sagen, Martin
Wen
Tobias.
du jetzt noch gar nicht genannt hattest, ist Nils Rösler, der war ja früher bei Fendo Kapitän in Holland, aber Also ich habe gerade mal die Statistiken geguckt, die Noten, die er so hat, sind eher mittelmäßig. Das wundert mich eigentlich schon, weil, also ich habe ihn aus der Eredivisie eigentlich als einen sehr guten Spieler in Erinnerung und hatte mich auch gewundert, dass er zu euch dann auch gegangen ist.
Also er hatte in der Vorrunde auch eine Phase, wo er öfters mal auf der Bank gesessen ist, hat sich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen den Stammplatz erkämpft, aber ist auch gerade gerade an der Grenze, weil wir doch eine recht starke Innenverteidigung haben. Wir haben mit Alexander Zirov, mit Gerrit Nauber, mit Tim Kister und mit Nils Rösler eigentlich fast vier gleichwertige Innenverteidiger. Und dann hängt es davon ab, wie spielen wir. Spielen wir mit Dreier-Fünfer-Kette und so weiter. Ich glaube, Nils Rösler ist ein guter und er hat auch schon viele gute Spiele gemacht. Aber ich glaube auch, dass es nochmal ein Unterschied ist zwischen der holländischen Ehrendivision und der Bundesliga oder auch der zweiten Bundesliga. Und ich glaube, vorhin hattest du es erwähnt, er hat jetzt schon einige Assists gemacht. Finde ich gut, gefällt mir gut. Aber so arg viel Tore haben wir natürlich insgesamt noch nicht gemacht. Und dann ist es schon bezeichnend, wenn ein Innenverteidiger bei den Assists ganz vorne liegt.
Da ist was dran, definitiv.
Ja, gut, dann würde ich mal kurz darauf überkommen, mal zu tippen. Dann sind wir doch gerade so in dem Gefühl drin, wie das Spiel ausgehen könnte. Stefan, wir tippen immer am Ende unseres
Ja.
Interviews. Und ja, fragen dich doch mal als Gast zuerst. Was tippst du denn mit für das Auswärtsspiel deiner Sandhausener in Aue?
Also ich hatte neulich auf Twitter, ich glaube, das war nach dem Auswärtsspiel in Braunschweig, als wir in der 91. Minute in der Nachspielzeit durch einen genialen Freistoß von Felix Groß noch 1-0 verloren haben. Und die Statistik habt ihr auch erwähnt, das war die 11. Niederlage im 12. Auswärtsspiel. Da habe ich gesagt, eigentlich, wir schicken die Punkte vorher nach auswärts, wir bleiben daheim, ruhen uns lieber aus und konzentrieren uns auf die Heimspiele. Das würde dann eher für eine Niederlage sprechen, aber ich sage einfach mal, wir brauchen die Punkte, wir müssen diesen verdammten Auswärtsfluch irgendwie beenden und von daher wäre ich mit einem Punkt in Aue zufrieden. Wenn es drei werden, natürlich umso besser.
Martin, wie ist dein Tipp?
Ich glaube, wir müssen noch korrigieren. Das heißt Sandhäuser. Das ist der Erzgebirger, wird auch nicht gerne Erzgebirgler genannt. Ja, ich habe mir heute die zweite Halbzeit gegen Düsseldorf angeguckt. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also ich glaube auch mit so einer Einstellung und so einer Taktik kann man auch in Aue Punkte holen, vielleicht sogar dreifach. Und ich sage auch, Sandhausen hat ja auch nichts zu verlieren. Also bei so einem Spiel und ich denke, dass das dann 1-1 endet.
Tobias,
Also
jetzt haben wir einen raus.
ich baue auf die Auer Heimstärke und ich glaube auch an das Gesetz der Serie. Und ich glaube, es wird ein harter Kampf, aber Aue hat dort Wut im Bauch nach dem Spiel heute und wird Sandhausen mit 2-1 besiegen.
2-1 ist auch mein Tipp, auch eher aus dem Punkt heraus, dass wir auch mal wieder Punkte brauchen. Ich glaube, wir haben jetzt drei Spiele hintereinander nicht gewonnen und nur einen Punkt geholt. Und ich glaube, da kommt Sandhausen gerade recht, da mal wieder einen Heimsieg zu holen. Stefan, wir wollen noch mal einen kleinen Blick, bevor wir dann das Interview beenden, werfen noch mal auf eine höhere Frage, die wir noch bekommen haben, etwas abseits des aktiven Fußballs, nämlich die Abhängigkeit von Dietmar Hopp Richtung dem SV Sandhausen, also andersrum, Abhängigkeit von SV Sandhausen zu Dietmar Hopp. Für uns als Außenstehenden ja immer als eine der Galionsfiguren da unten bei euch in der Ecke, natürlich immer relativ Richtung Hoffenheim blickend, aber wie ist denn da die Abhängigkeit vom SV Sandhausen zum Dietmar? Wo ist der Impfstoff? Hopp.
Ja, ich glaube, du sagst richtig. Also wir würden sofort unterschreiben, von ihm noch ein paar Millionen zu bekommen, wenn er uns den Impfstoff mit auf den Tisch legt, den er schon seit Herbst versprochen hat. Er hat nur das Jahr damals nicht genannt und ich glaube, das war definitiv nicht letztes Jahr. Wahrscheinlich wird es auch, ja gut, sind wir mal optimistisch, dass es diesen Herbst gemeint war. Nee, aber Spaß beiseite. Es gibt keine Abhängigkeit des SV Sandhausen zu Dietmar Hopp. Es gab eine Historie, dass als Dietmar Hopp mit seiner TSG Hoffenheim im Amateurbereich Liga um Liga aufgestiegen ist und dann in der Regionalliga irgendwann mal gelandet ist und nicht weitergekommen ist, dann hatte er 2006 mal so eine Option ins Spiel gebracht zwischen den Vereinen hier in der Region, seinem Verein, der TSG Hoffenheim, dann dem SV Sandhausen, der damals oder der eine lange Historie, Tradition im Amateurfußball hier in Baden-Württemberg hat. Wir sind immer noch, wir führen die ewige Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg immer noch an. Und dann noch mit dem FC Astoria Waldorf, das ist der Wohnort von Dietmar Hopp, wo auch seine Firma, die SAP, ihren Sitz hat. Da gab es mal diese Idee, einen Verein, fusionierten Verein zu machen. Da investiert er dann viel Geld mit rein und er wollte den sogar dann noch nach Heidelberg verpflanzen mit so einem Kunstnamen FC Kurpfalz Heidelberg. Das hat man sich auch in Sandhausen am Anfang mal angehört und es wurde dann aber mehr oder weniger, kam dann da so raus, dass das eigentlich so eine Sandhausen wird es in dem Sinne dann so nicht mehr geben. Und dann wurden die Gespräche von Sandhausen irgendwann dann auch abgebrochen. Und dann hatte Hopp aber richtig investiert in Hoffenheim und hat sie dann letztendlich ja hochgeboxt bis in die Bundesliga. Aber da hat sich dann eigentlich auch schon ich sage jetzt mal, was heißt, es gab ja auch keine Abhängigkeit zu diesem Zeitpunkt, aber da hat sich der Weg Hopp und Sandhausen eigentlich getrennt. Es ist so, dass die SAP Sponsor auch des SV Sandhausen ist. Die haben auch eine Werbebande und haben auch eine Loge. Allerdings, SAP ist nicht mehr Hopp. Hopp hat da überhaupt nichts mehr zu sagen. Also, die sind ein Sponsor wie viele anderen in unserer Region auch. Es ist auch so, dass sein Sohn, der Daniel Hopp, der hat mit Freunden auch eine Loge bei uns im SV Sandhausen, hat auch viele Freunde hier im Umfeld. Also, das ist dann eher über die Ebene vom Daniel Hopp, der auch Geschäftsführer bei den Adlern Mannheim im Eishockey ist. Der ist öfters mal in Sandhausen im Stadion, aber das ist eine normale Loge, wie andere Leute sie sich auch gekauft haben. Ansonsten ist nicht so, dass Dietmar Hopp den Geldbeutel aufmacht und jetzt für Sandhausen einen Kate Ruel oder einen Dennis Diekmeyer kauft. Manchmal wäre es zwar schön, wenn man so einen Geldtopf hätte, den haben wir leider nicht. Wir haben auch einen Präsident, der natürlich mit gewissem Geld im Verein steckt und auch Geld in den Verein steckt. Ohne den wären wir auch nicht da, wo wir heute sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist noch meilenweit von dem entfernt, was ein Dietmar Hopp in Hoffenheim investiert hat. Also kurze Antwort, es gibt keine Abhängigkeit zu Dietmar Hopp.
Ich hätte noch mal eine Frage zu. Es gab doch irgendwie jetzt so ein Training auf Trainingsplätzen oder so bei der TSG, und da gab es eine Kontroverse bei euch im Verein. Dazu hatte ich was gesehen.
Ja, als diese Wochen war, wo es so stark geschneit hat, waren natürlich auch unsere Plätze belegt mit Schnee und wir haben nur eine Rasenheizung im Stadion selbst. Also die Trainingsplätze haben keine Rasenheizung. Auf dem Kunstrasen lag auch entsprechend 10, 15 cm Schnee und unter diesen Voraussetzungen ist natürlich ein normales Training nicht möglich. Und ich habe es nur hintenrum mitbekommen, dass sie wohl an einem Tag im Trainingszentrum in Zuzenhausen, wo die TSG Hoffenheim trainiert, da haben sie wohl mal ein Training gemacht an einem Tag. Und das haben wohl auch einige aus der aktiven Fanszene mitbekommen und dann gleich ein Plakat vorne hingehängt. Keine Zusammenarbeit mit Kommerzvereinen oder wie auch immer. Ich glaube, in der zweiten Liga sind alle Kommerzvereine. Also ich bin da jetzt nicht ganz so der Extremhasser von Hoffenheim oder von Hopp. Ich kenne auch die Platzverhältnisse in Sandhausen und ich glaube, gerade in unserer Situation war vielleicht das auch ganz sinnvoll, da mal so ein Training zu machen. Generell finde ich, dass es auf Vereinsebene auch eine gute Zusammenarbeit geben muss, weil ich glaube, da gibt es noch ganz andere Konstrukte wie Hoffenheim, die ich eher ein bisschen kritischer sehe, wenn ich da gerade nach Leipzig zum Beispiel schaue. Von daher, man kann sich drüber streiten, über viel Geld, das in Vereine reinfließt. Und da gibt es viel Kritikwürdiges, wo ich auch nicht alles unterschreibe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen auf Vereinsebene kommt man auf einer normalen Ebene mit Hoffenheim aus. Und von daher, da habe ich jetzt auch kein Problem gehabt, wenn ich weiß nicht, wie es genau gelaufen ist, ob die es uns angeboten haben oder ob wir angefragt haben, da mal bei ihnen auf dem Platz zu trainieren. Und ich würde da jetzt nicht so ein Theater draus machen.
Okay, Stefan, ja, vielen lieben Dank für deine Informationen rund um den Verein, rund um die Mannschaft, rund um die aktuelle Saison. Das war doch super und hat uns nochmal eine gute Einstimmung gebracht auf das nächste Wochenende. Gott sei Dank spielen wir nicht gegen den SV Kur Kurpfalz Heidelberg, finde ich auch einen lustigen Namen. Da hat irgendwann Dietmar Hopp wahrscheinlich mal Richtung Osten geguckt, was da in Helge Leonhardt oder Uwe Leonhardt machen mit dem FC Erzgebirge Aue. Dann hat man dann den SV Kurpfalz Heidelberg draus machen wollen.
Ich glaube, du hast die Anekdote mit Carpesonne
Ja.
noch nicht erzählt. Die Anekdote mit Carpesonne dazu, die dazu schwirrt. Ja. Die ist nämlich das Stadiongelände, so sollte wohl auf dem Werk gebaut werden, ne? Oder so war das doch.
Nein, also es gab ja dann schon damals 2006, als dann Hopp das nach Heidelberg verpflanzen wollte, dann war ja auch ein Stadionneubau in Heidelberg mit geplant. Und der sollte neben der A5, war so ein vorgesehener Platz, da bauen wir jetzt das Stadion hin. Und dann hat er mal da angefragt beim Gemeinderat. Und das Problem ist, an diesem Standort, Capri Sun heißt es ja jetzt auf Neudeutsch, die haben ihr Werk auf der anderen Seite der Autobahn und die hatten da wohl schon seit Jahren immer gefragt, ob sie nicht, sie wollen ihr Werk vergrößern, wollten dann da bauen, haben das immer abgelehnt bekommen. Und dann hat natürlich der Gründer von Capri-Sonne, eigentlich ein Golffreund damals von Dietmar Hopp, der Herr Wild, hat damals dann interveniert und hat gesagt, also wir dürfen unsere Firma da nicht erweitern und jetzt kommt ihr mit dem Fußballstadion und dann wollt ihr das durchwinken. Und so gab es dann auch so ein bisschen privaten Twist zwischen Hopp und Wild, die sich dann ein bisschen in die Haare, so ein bisschen Kindergarten, sage ich natürlich, auf Millionärsebene. Und ja, also gibt interessante Geschichten dazu. Ich weiß bestimmt auch nicht alles oder man kriegt ja nicht alles mit, was da hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Projekt wurde eingestellt, Hoffenheim wurde dann in die Bundesliga hochgehievt und da sind sie heute noch.
Ja. Sehr gut. Ja, nochmal vielen Dank, Stefan, für die Ausführungen. Mal unabhängig des nächsten Wochenendes drücken wir die Daumen für die nächsten Spiele. Also, wie ich vorhin schon gesagt hatte, so dieser Anspruch oder diese Ansprachen der Erstligisten, wenn sie an die zweite Liga denken, dann einem Namenzug Sandhausen und Aue zu nennen, so kann es ja auch in den nächsten Jahren weitergehen. Dann immer nur Aue zu hören, wäre irgendwie auch doof. Deswegen drücken wir die Daumen, dass ihr noch eure Punkte holt. Ich glaube, es ist auch noch alles relativ eng da unten beisammen. Und ja, dass wir uns dann vielleicht im nächsten Jahr hier wiederhören. Also vielen Dank,
Ja, dann
Stefan,
sage ich,
und bis bald.
das würde ich unterschreiben, würde auch gerne noch lange Jahre als die graue Maus in der zweiten Liga genannt werden. Und jetzt habe ich eben gerade mal die Tabelle aufgemacht. Wenn ich mal schaue, ihr mit 33 Punkten, da seid ihr ja schon eigentlich, da geht weder nach oben noch nach unten was. Von daher glaube ich, wenn wir die Punkte am Wochenende mitnehmen, könnt ihr das, glaube ich, auch verschmerzen.
Das wäre die Solidarität der Kleinen.
Genau. Schauen wir mal. Nein, der
Okay.
möge. Schauen wir mal, genau. Okay, dann vielen Dank für die Einladung und euch noch einen schönen Abend.
Und dann kommen wir doch auch gleich zum Helge der Woche. Martin, hast du dir mal angeguckt, was in den letzten 2 Wochen so rund um Helge Leonhardt gepostet wurde?
Genau, und zwar einmal gab es einen wunderschönen Tweet zum 500. Zweitligaspiel auf die nächsten erfolgreichen Jahre und Spiele Wismut Aue. Und da ist dann, also hat er zwei gekreuzte Hämmer halt dargestellt und daneben ist eine 500 in solchen Ballons, die man wahrscheinlich sonst zum Geburtstag benutzt oder zu einer Hochzeit oder so.
Das ist, glaube ich, so unten in dem Spielertunnel, ne? Hat er
Genau, das
das
ist im
so gemacht?
Spielertunnel, wo man ja auch so einen Schacht nachgebaut hat. Und es ist doch ein sehr ikonisches Bild. Und dazu gab es noch auch ein schönes Bild auf einem Pferd, wo er mit einem Bergbauhelm sitzt. Und ich bin glücklich über unseren 75. Geburtstag. Danke alle Mitstreiter und Kameradinnen und Kameraden. Das ist auch ein schönes Bild von ihm, was auch zu diesen Präsidentenpathos, glaube ich, ganz gut passt. Das Reiten als Hobby, ja, was ja auch ein bisschen als elitäres Hobby gilt, vielleicht neben dem Golfsport noch, fällt mir immer so auf. Ja.
Also auch genau, auch sehr heroisch, auch sehr musterhaft mit dem lila Helm, mit den gekreuzten Hämmern obendrauf. Also sehr, sehr gutes Bild. Auch im Post gegendert mit den Dank an die Kameradinnen und Kameraden, auch super. Ja, finde ich auch ein klasse Bild, klasse Text. Etwas, was ich aber nicht so einschätzen kann. bei dem Pferd, wenn ihr euch das Bild anguckt, bei dem Pferd ist so ein Balken über den Augen, wie wenn man sozusagen jemanden normalerweise ja bei Personen irgendwie so unkenntlich machen will. Aber da ist so ein weißer Balken über den Augen vom Pferd. Ich glaube, das ist nur Zufall, oder ist nur irgendwie im Bild mit drin. Sieht nur
Reflexion, oder?
etwas verwundert aus. Wie bitte?
Ist eine Reflexion von der Auf also bei der Aufnahme gewesen, würde ich
Ja,
sagen.
genau. Also irgendwas Zufälliges. Ne? Das ist natürlich jetzt keine unkenntliche Machung des Pferdes, aber es sieht irgendwie schon gut aus.
Aber
Ja,
vielleicht würde
dann
Helge
haben wir noch
Leonhard ja auch auf
zwei.
den Golfplatz passen. Das würde kann er vielleicht ja da mal überhaupt mal reden, ob er nicht irgendwelche Transfers noch machen kann von der TSG Hoffenheim zu
Vielleicht
uns.
mal, vielleicht mal bei Dietmar anrufen, einmal anfragen, wo der Impfstoff bleibt und dann nochmal, ob man nicht mal eine Runde Golf miteinander spielen möchte. Warum nicht? Sehr gut, dann kommen wir doch schon zum Ende unserer aktuellen Folge. Wir möchten noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen geht es jetzt gerade um, in Sachsen wurde uns auch so zugespielt, das Haribo-Werk in Wilgau-Haslau wurde geschlossen und beziehungsweise soll geschlossen werden. Haribo sieht es nicht mehr als selbstverständlich an, dass in Wilgau-Haslau Haribo-Gummibären produziert werden sollen. Was wir auch sehr schade finden, weil ich glaube auch ein Investor, der, ich glaube Katjes auch, wollte sich einkaufen, das hat sich dann auch zerschlagen und leider jetzt die ja, Mitarbeitenden von Haribo Wilgau-Haslau mehr oder weniger auf der Straße stehen. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass auch da relativ schnell wieder neue Arbeitsplätze gefunden werden. Aber was da sehr, sehr spannend ist, dass es ein Solidaritätsschreiben gab, beziehungsweise eine große Unterstützungswelle aus verschiedenen Ebenen, von verschiedenen Seiten aus Sachsen oder aus der Umgebung. Und Wilgau-Haslau ist ja jetzt eher Zwickauer Gebiet und klar, der FSV Zwickau hat sich hier auch solidarisch mit den Mitarbeitenden gezeigt. Aber auch unser Verein, der FC Erzgebirge Aue, hat sich wohl ja, gemeldet bei der Belegschaft, beziehungsweise hat auch ihre Solidarität ausgedrückt und hat auch ja, ihr Unverständnis ausgedrückt, dass diese Betriebsstätte, die es glaube ich jetzt schon seit Anfang der 90er da in Wilgau-Haslau gibt, geschlossen werden soll. Was wir sehr schade finden, aber eben auch da entsprechend schön, dass sich der Verein hier positioniert und sagt, das finden wir nicht gut und wir stellen uns hier auf die Seite der sächsischen Mitarbeitenden und bringen das auch ganz offiziell zum Ausdruck. Ist doch eine gute Sache. Und
Ich
da
habe
ist es auch
das.
ganz egal, dass der Standort in der Nähe von Zwickau ist.
Ich habe das Ding. Also ich sehe das Werk immer, wenn ich mit dem Zug nach Aue fahre. Und also mir ist diese Zwickau an. Also diese Zwickau Connection habe ich da gar nicht so mit, sondern eigentlich verbinde ich es immer mit Fahrten nach Aue. Also das ist ja.
Ja, gibt sicherlich auch einige Aue-Fans dann unter den Beschäftigten halt von Haribo. Aber das heißt, beim nächsten Einkauf im Supermarkt überlegt euch dreimal, ob ihr Haribo kauft. Und dann noch eine schönere Sache, das ist oder kann auf jeden Fall zu einer sehr spannenden Sache werden, denn jetzt müssen wir etwas in die Geschichte zurückgehen von Erzgebirge Aue, beziehungsweise damals dann noch Wismut Aue, damals wahrscheinlich sogar SC Wismut Karl-Marx-Stadt. Denn 1960 sind wir angetreten im Pokal der Landesmeister, weil wir 59 Meister geworden sind. Und damals wurde noch die Meisterschaft im Kalenderjahr ausgetragen und deswegen starteten wir im Pokal der Landesmeister 1960-61 im Sommer bzw. im Herbst. Und uns wurde zugelost damals im September der nordirische Meister Glenavon FC oder FC Glenavon. Auf jeden Fall ja, der nordirische Vertreter im Landesmeisterpokal. Und leider haben aber die Briten uns Auern damals nicht die Einreise gestattet nach Nordirland, sodass dann dieses Spiel nicht zustande kam. Im Endeffekt hat dann die UEFA eingegriffen und man hat noch versucht, das Spiel irgendwie zu verlegen. Auf jeden Fall wurden diese zwei Spiele nicht gespielt und Aue wurde zum Sieger erklärt und ist dann in die nächste Runde eingezogen. Aber das ist sozusagen, oder das sind noch zwei Spiele, die sozusagen eigentlich gespielt werden müssten, aber so nicht gespielt wurden. Und jetzt gibt es eine Initiative. Die Wurzeln davon kann ich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber auf jeden Fall scheint es eine offizielle Anfrage zu geben von unserem Verein Erzgebirge Aue bei Glenavon FC. Die gibt es auch tatsächlich heute noch, spielen in der ersten nordirischen Liga. Wobei ich glaube, wahrscheinlich dürfen, Martin, vielleicht weißt du das, die Nordiren dürfen wahrscheinlich in der Premier League auch mitspielen, wenn sie gut genug wären. und das dann sozusagen aber die, sagen wir mal, die erste nordirische Liga ist, aber eigentlich auch bessere Mannschaften in der Premier League mitspielen könnten, was es aber aktuell wohl nicht
Oh,
gibt.
das weiß ich
Ist das
gar
so?
nicht, aber ich, also mir ist das nur bei Wales bekannt, aber also
Genau.
Schottland hat doch auch seine eigene Liga und will nicht in England
Schottland hat auch eine
spielen.
eigene Liga. Das stimmt, das stimmt.
Ja, also
Okay,
das
auf
ist
jeden
mir
Fall
nur bei
erste
Wales
nordirische
bekannt.
Liga. Heute Glenrowan FC. Die Anfrage ist gestartet worden. Gibt es bei FC Erzgebirge Aue in den Social Media Kanälen? Sieht man die offizielle Anfrage? Und ja, wir sind mal gespannt, ob diese zwei Spiele jetzt 60, 61 Jahre später nachgeholt werden. Auf jeden Fall wäre es ja eine super Tour, irgendwie auswärts mit Aue zu fahren. Irland, Nordirland ist, glaube ich, immer eine Reise wert. Auswärtsspiele in Nordirland, das kommt nicht alle Jahre vor. Das wäre eine Riesensache, wenn das zustande kommen würde. Ich würde mich freuen. Wärt ihr auch mit dabei, Tobias, Martin, Auswärtsfahrt nach Nordirland?
Definitiv.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, in der zweiten Runde hat Aue gegen Rapid Wien gespielt, das war natürlich auch super geil.
Das
Tja.
spielen wir auch gleich noch danach dann
Machen wir
mal.
dann noch
Das ist
eine
ja nur
zweite
der Beginn
Runde.
von, das ist ja nur der Beginn von Wismut Aue International. Das ist ja nur der Start dann. Ja, schauen wir mal. Also erstmal hoffen wir, dass wir alle gesund durch die Zeit kommen, dass wir irgendwann mal wieder reisen dürfen. Und wenn wir wieder reisen dürfen, dann ist die erste Reise nach Nordirland zum FC Glenrowan. Gut, haben wir noch was vergessen, Tobias, Martin?
Glaube, also ich, von meiner Seite haben wir, glaube ich, nichts vergessen.
Du wolltest noch was zu Gerd Schädlich sagen.
Gerd Schädlich, das stimmt. Wir verweisen nochmal gerne auf den Podcast von der Stadt Aue Bad Schlema. Aue Bad Schlema hört, gibt es auch auf allen Podcatchern oder auch im Internet. Aue Bad Schlema hört eingeben. Und da gibt es eine Sonderfolge zu unserem 75-jährigen Jubiläum, nämlich eine Interviewreihe in einer Folge, geht so eine Stunde, anderthalb Stunde, mit Helge Leonhardt, Michael Vogt, dann geht es über zu so alten Recken wie Harald Mothes, Klaus Zink, Holger Erler ist dann im Gespräch und es wird halt so berichtet über so die alten Zeiten und wie es so ging und mit viel Witz und mit vielen Anekdoten gespickt. Wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast in 75 Minuten, 90 Minuten ungefähr. Also sehr zu empfehlen. Aber eine Sache ist, habe ich dort gehört, dass es wohl Gerd Schädlich gesundheitlich nicht so gut ging. Und das wollte ich ja nur nochmal teilen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr und drücke ihm halt einfach nur die Daumen, dass er gut durch die Zeit kommt und wieder gesund wird und wir ihn dann mal wieder in Aue begrüßen dürfen. Ich glaube, ab und zu hat man ihn schon mal im Stadion wieder gesehen, als es vor ja doch einem Jahr jetzt noch ging. Ja, und hoffen wir, dass er wieder auf die Beine kommt und dass es ihm wieder besser geht. Alles Gute, Gerd Schädlich. Aber gut, alles Gute wünsche ich natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Liked uns, teilt uns, sagt euren Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Wir würden uns freuen, wenn immer mehr unseren Podcast hören, aber natürlich auch, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, schreibt uns gerne bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Kennt ihr uns? Viele folgen uns da schon. Ich glaube, jeder weiß, wie man uns erreichen kann. In diesem Sinne, eine gute Zeit, schöne 2 Wochen, ein gutes Spiel gegen Sandhausen. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut.
Ciao.
Wiedersehen.